Umgang mit Widerstand, Einwandbehandlung. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Eine gute Einwandbehandlung ist wie verbales Schach. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und auch heute passend zur Folge Umgang mit Widerstand. Da weiß man ja auch nie so richtig, was passiert. So geht's mir heute auch, weil heute habe ich wieder den Kim Julian Nestel mit an Bord. Herzlich willkommen, Kim.
Hi.
Und Kim hat natürlich ein paar Fragen vorbereitet, weil wir machen ja gerade eine Reihe aus unserem Kurs, einfach besser verkaufen. Da gehen wir die ganzen Phasen, die wir dort unterrichten, hier im Podcast mit dir durch, dass du hier so einen kleinen Sneak Peek kriegst, was dich in so einem Kurs erwarten könnte und natürlich auch ein paar echte Takeaways für dich gleich mitnehmen kannst. Und da wir ja viel im Kontakt sind mit unseren Teilnehmenden, kriegen wir hier auch immer spannende Fragen gestellt. Und der Kim hat bestimmt ein paar vorbereitet. Ich bin auch schon ein bisschen gespannt, weil das macht mich nach wie vor, auch wenn wir das ja schon ein paar Mal gemacht haben, ein bisschen nervös, wenn der Kim dann so die Regie übernimmt. Und jetzt habe ich, glaube ich, lang genug geredet. Also ihr merkt, ich versuche noch ein bisschen das Ruder in der Hand zu halten. Und jetzt gebe ich es dem Kim. Kim, mach was draus.
Vielen Dank, Tarek. Und ich knüpfe jetzt gleich mal da an, weil wir haben natürlich Fragen von unseren Teilnehmenden aus der Champion-Schmiede. Und wenn du jetzt hier gerade zuhörst und sagst, ich habe eine Frage zu irgendeinem Einwand oder zum Thema Verkaufen, mache ich hier jetzt mal das Announcement, schick uns mal die Frage rein und dann können wir das ja auch in einer der nächsten Folgen mal mitverarbeiten, was du als Zuhörerin oder Zuhörer an Fragen hast.
Und da vielleicht, Kim, noch eine kleine Ergänzung.
Ja.
Da gibt's auch eine Website, wo du das ganz einfach machen kannst, nämlich auf sales-couch.de. Haben wir ein Kontaktformular für dich eingerichtet. Da kannst du die Fragen immer mit reinkloppen. Wir schauen uns die an, beantworten die und wenn wir eine Rückfrage haben, melden wir uns natürlich bei dir, wenn du uns die entsprechenden Kontaktdaten hinterlässt.
Und damit steigen wir dann ein mit dem Thema Umgang mit Widerstand. Und das ist sicherlich auch eines der häufigsten Themen, wenn wir mit Kunden arbeiten, wenn wir in der Champions-Schmiede arbeiten, kommen ganz häufig Fragen, ja, okay, das ist alles super, nur wie gehe ich denn um, wenn der Kunde sagt, was weiß ich, ich bin zufrieden, ist mir zu teuer, hab keine Zeit und so weiter und so fort. Und jetzt aus deiner Erfahrung, du hast ja schon ganz viele, auch Jahrzehnte schon mit Verkäufern und Verkäufern zu tun,
danke,
hast mit Kundinnen und Kunden zu tun. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Einwände, die du so hörst?
Ja, also ich glaube, das Thema, ich fange ein bisschen weiter vorne an, wir Menschen, wir lieben ja Ablehnung nicht so sehr. Mhm. Und gerade wenn du Telefon dir anschaust, und so sind wir ja auch gemeinsam in unserer Zusammenarbeit gestartet, Kim, am Telefon kriegst du ja in einer hohen Frequenz Ablehnung. Oder in meinem ersten Vertriebsjob auf der Straße Menschen ansprechen. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie das ist, wenn man da steht mit einem lustigen Werbepulli an oder so einer Jacke und einem Klemmbrett oder was auch immer, ein paar Flyern und Menschen ansprechen will. Wenn die einen sehen, wie sie dann so die Straßenseite wechseln, ganz vertieft irgendwo ins Handy reinschauen oder so beschleunigen. Das heißt, Ablehnung macht ja nicht so viel Spaß und darum ist das auch so ein Painpoint für viele Menschen. Weil wenn du da anrufst und jeder sagt, juhu, Gott sei Dank, endlich werde ich gerettet, endlich ruft mal einer an oder eine, dann A, wäre dann glaube ich verkaufen und gar nicht mehr so attraktiv, würde auch nicht mehr so gut bezahlt werden. Weil das ist ja die Kunst, eine Skepsis, die übrigens ganz natürlich ist, in Interesse umzuwandeln. Und wenn ich dann in so Seminaren so eine Sammlung mache, so eine Pinnwand, also kein Thema füllt sich so schnell eine Pinnwand wie beim, hey, welche Einwände hört ihr? Boom, voll. Also da vergehen keine 3 Minuten, alle Gruppe, die Dinger, die Einwand voll, zack, voll. Und dann besteht immer eine Gefahr, dass man hier zu granular wird. Hm. Weil ob mir jetzt jemand sagt, ich arbeite da schon mit jemandem zusammen, ich bin zufrieden, wir sind gut versorgt. Das ist ja alles ähnlich und könnte subsumiert werden unter dem Thema bin zufrieden. Genauso hat auch kein Interesse mehrere Ausdrucksformen bei Kundinnen und Kunden. Und darum in der Regel 80% aller Widerstände, die wir so hören, beispielsweise am Telefon, lassen sich auf 6 Einwände reduzieren. Und dann, finde ich, ist es schon ziemlich übersichtlich. Weil diese Einwände sind ja auch selten kreativ. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, Kim. Also ich habe jetzt selten noch was gehört von Kunden, wo ich dachte, krass, das habe ich auch noch gar nie gehört. Wie ist denn da dein Erleben?
Ja, es ist sehr ähnlich. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt die Kundinnen und Kunden sich jeden Tag, wenn sie morgens aufstehen, überlegen, wenn heute ein Verkäufer oder eine Verkäuferin sich bei mir meldet, was werde ich dann Exotisches sagen? Sondern die Themen sind ja oft immer wieder dieselben. Und das macht es ja auch für uns als Verkäuferinnen und Verkäufer ein Stück weit einfacher. Wenn wir uns da gut vorbereiten, dann können wir mit den Kunden da auch ein gutes Gespräch führen. Wenn du jetzt sagst, das sind so hauptsächlich 6, welche 6 sind es denn, die du da häufig hörst?
Ja, ich komme gleich drauf. Ich möchte noch einen Punkt unterstreichen, weil du sagst, es macht es uns leicht. Und ich ergänze dann und schwer zugleich, beziehungsweise so ein bisschen Betroffenheit sollte das auslösen. Weil wenn wir jetzt sagen, diese These wirklich stimmt, die meisten Einwände, 80%, lassen sich auf 6 reduzieren, dann liegt es ja an uns, nicht immer massiv überrascht zu sein und hier auch handlungsflexibel zu sein. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fähigkeiten für Verkäuferinnen und Verkäufer, handlungsflexibel zu sein, also in einer Situation mehrere Varianten abrufen zu können, wenn es drauf ankommt. Weil das ist ja wie bei einem Telefonleitfaden, egal wie gut der ist. Manchmal macht mein Gegenüber einfach nicht mit und dann kriege ich halt einen Einwand. Das macht es ja auch so irgendwie spannend, weil wir arbeiten hier mit Menschen. Es ist eben nicht so, wenn ich das und das und das mache, habe ich 100%ig Erfolg. Es ist ein Spiel und ich lade die Leute zu einer spielerischen Haltung ein. So wie ich es im Intro gesagt habe, verbale Schach. Ich mache einen Zug, mein Gegenüber macht einen Zug. Und am Ende vom Tag geht es ja immer darum, ich muss herausfinden, passt mein Angebot oder nicht. Bei manchen Menschen ist es einfach so, die werden ja sehr häufig angerufen, angesprochen. Die haben so default eingestellt, nein, danke. Und diese Barriere darf ich erstmal überwinden. Und wenn ich die Einwände mal zusammenfasse, was hören wir am häufigsten? In irgendeiner Form bin zufrieden, kein Interesse, kein Bedarf, was für mich die gleichen Punkte mehr oder weniger darstellt. Also man kann sie ähnlich behandeln, ich sag's mal so. Keine Zeit, schicken Sie mir was zu, kein Budget, kein Geld und oh, ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Das sind so die Hauptthemen, die uns hier widerfahren. Und es sind 6 Punkte. Und die Idee, weil Handlungsflexibilität, ich kenne dich ja schon ein bisschen, die nächste Frage könnte sein, ab wann ist man handlungsflexibel? Möchtest du mir die Frage stellen? Ich hätte eine gute Antwort.
Ich bin gespannt. Also ab wann ist man denn handlungsflexibel aus deiner Sicht, Tarek?
Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst, Kim. Handlungsflexibel würde ich sagen, wenn du für jeden dieser 6 Einwandfelder 3 Interventionen gut abrufbar hast, auch unter Stress, dann bist du handlungsflexibel. Weil das Spiel ist ja häufig so, was wir beobachten. Kunde, Kundin bringt einen Einwand. Und dann haben manche Verkäufer, Verkäuferinnen so Sprüchlein auswendig gelernt. Die sagen sie dann freudestrahlend auf. Und der Kunde spielt nicht mit. Und dann fängt eine geschickte Technik an, in eine Diskussion überzugehen. Und die Diskussion ist ja gegeneinander. Und wenn ich gegen jemanden kämpfe, dann treffen 2 Egos aufeinander. Und dann geht es ums Gewinnen und Verlieren. Und darum finde ich, in der Diskussion gibt es immer 2 Verlierer. Entweder du quatschst deine Kundin oder Kunden an die Wand, dann sind die beleidigt und wollen trotzdem keinen Termin oder nichts bei dir kaufen. Oder es passiert andersrum, du wirst an die Wand gequatscht und hast auch nichts verkauft. Das heißt, bei einer Diskussion gibt es ganz häufig 2 Verlierer. Natürlich, wenn du lange mit jemandem zusammenarbeitest und eine sehr, sehr hohe Reputation hast und der vertraut dir, so im Hinblick ein Trusted Advisor sein, dann kannst du auch mal eine ganz klare Empfehlung, dann kannst du auch mal in Diskussionen gehen. Es gibt dann auch Kunden, ich weiß das ja in unseren Beziehungen, die wir haben mit unseren Kunden, die erwarten ja von uns, dass wir mit denen in eine wertschätzende, konstruktive Diskussion einsteigen und vielleicht auch mal Advocatus Diaboli sind. In der Akquise bist du da halt noch nicht. Und das ist so die Herausforderung. Darum geht's hier drum, eine charmante, das sagst du, glaube ich, immer, charmanter Umgang mit Widerstand, sagst du, glaube ich, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, darum geht's hier an der Stelle.
Ja, also aus meiner Sicht eben auch, weil es braucht ja diese Beziehungsebene. Wenn die nicht mehr stimmt, ich glaube, dann können wir so viele tolle Argumente bringen, die auch total logisch klingen können. Nur der Kunde ist ja dann oft gar nicht mehr offen, diese Argumente auch wirklich zu hören und für sich zu prüfen. Und Deswegen Frage an dich, Tarek, wie gelingt es denn, wenn jetzt ein Kunde mir so einen Widerstand bringt, wie schaffe ich es denn, dass ich eben das so gestalte, dass die Beziehungsebene nicht gestört, sondern vielmehr gestärkt wird in der Einwandbehandlung?
Ja, also so ein typischer Einwand ist ja, jemand hat schon einen Dienstleister oder er sagt, ja, ich bin zufrieden, danke, nein, danke. Mhm. Jetzt geht es ja darum, was mache ich? Natürlich kann ich einfach einen Spruch raushauen. Mhm. Ja, so. Ja, super, dass Sie das sagen. Habe ich mir fast gedacht, dass so jemand wie Sie schon einen Dienstleister hat. Und Sie wissen ja, ne, es gibt eine Steigerung von Zufriedenheit, das ist super, du bist zufrieden und so weiter und so fort. Und dann ist immer die Frage, Humor ist ja immer nur, wenn beide lachen. Kommt es jetzt an oder nicht? Und ich mag da so ein Bild zeichnen. Jemand wird angerufen, merkt, das ist jetzt so ein Kaltakquise-Anruf. Dann nimmt der so sinnbildlich die Deckung hoch. Und wenn man schon mal im Boxring stand, da weiß man, so eine gute Doppeldeckung ist halt was sehr Stabiles. Und jedes Argument, was ich jetzt bringe und einfach raushaue, prallt an dieser Deckung ab. Das heißt, ich muss erstmal Bereitschaft erzielen. Und wir arbeiten hier gerne in so vier Phasen. Und das Erste, was ich mache, und es muss von der Haltung stimmen, also ich bedanke mich tatsächlich wirklich, dass jemand mir so offen das sagt. Weil für mich sind Einwände auch immer ein Stück weit Kaufsignale. Ich weiß, es ist nicht immer, manche wollen einfach nur loswerden. Ich höre halt, wenn jemand sagt, ich bin zufrieden, dann höre ich, hey, danke, dass Sie anrufen bei mir. Ist total nett. Und wissen Sie, wir haben schon einen Dienstleister. Ich müsste schon verstehen, was es mir bringen würde, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite. Bitte zeigen Sie mir das gut auf. Das hat er natürlich nicht gesagt, das ist nur das, was ich höre. Mhm. Und es wäre auch ein bisschen lang vom Text. Darum sagen die einfach, bin zufrieden. Das ist so meine Haltung, mit der ich vorgehe. Also das möchte ich jetzt gerne auch mit dem Augenzwinkern verstanden wissen. Hilft halt. So, und darum sage ich sowas wie, hey, danke, dass Sie es gleich so offen sagen, Herr Nestel. Das heißt, Sie sind zufrieden und sehen aktuell keinen großen Handlungsbedarf. Kann ich so zusammenfassen?
Ja.
Und du reagierst jetzt ganz intuitiv mit so einem Ja. Und aus meiner Erfahrung passiert dann eins, derjenige denkt, ah, okay, das ist jetzt nicht so ein Hochdruckverkauf und die Deckung geht erstmal runter. Und dann geht's ja immer um eine Sache. Ich muss doch erstmal prüfen, passt das, was wir hier machen? Und darum teste ich eine Hypothese. Und dann sage ich, ja, möglicherweise, Herr Nessel, kriegen Sie viele Anrufe und gleichzeitig machen Sie so, wie viele meiner Ansprechpartner auch, die würden ja nur was verändern oder ergänzen, wenn es Ihnen auch einen wirklichen Vorteil bringt und das gilt's rauszufinden. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich ähnlich.
So, der nächste Punkt ist, da kann man mit einer einfachen Bedingungsfrage anfangen oder einfach es mal annehmen und sagen, okay, das heißt also, in unserem Termin müsste es darum gehen, dass Sie mal innerhalb von einer halben Stunde, Stunde für sich prüfen könnten, ob Sie hier einen echten Vorteil haben, dann würde das Gespräch Sinn ergeben und auch wirklich nur dann. Würden Sie da konform gehen?
Ja, das klingt gut.
Okay, was halten Sie denn davon, wenn wir da einfach mal einen Termin vereinbaren, um das rauszufinden? Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Form gewesen mit einem sehr, sehr einfachen Kunden. Was wir gemacht haben in den ersten vier Schritten, ich bin erstmal in Resonanz gegangen. Ich habe mich bedankt für den Einwand, ich habe es nochmal zusammengefasst, dass mein Gegenüber sich gehört fühlt. Und hier möchte ich eine Warnung aussprechen. Ich würde hier nicht gleich sagen, oh, da kann ich Sie gut verstehen.
Warum?
Ja, weil dann viele sagen, da kann ich Sie gut verstehen, Herr Nestel, aber, und wenn ich dann anfange rumzuabern oder irgendeine andere Relativierung zu bringen gleich, dann sage ich ja nur eins, dass ich gar nicht verstehen kann und dass es mir egal ist. Und dann habe ich auch schon gehört, ich meine, ich habe das alles durch. Ja, ich habe am Anfang einfach zum Hörer gegriffen, habe telefoniert wie so ein Wahnsinniger und habe dann auch gesagt, oh, da kann ich Sie gut verstehen. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, warum rufen Sie mich dann an? Und dann dachte ich, okay, fair point. Ja, der hatte mich dann ziemlich ausgehebelt, er hat mich so in Stocken geraten, dachte ich, okay, da habe ich mich mit diesem Schachzug irgendwie selber ins Matt, in so eine Sackgasse rein manövriert. Und das gilt es ja irgendwo zu vermeiden. Und manche Sachen sind wirklich, habe ich aus Zufall gelernt.
Okay.
Zum Beispiel beim Einstieg, einfach mal wiederholen. Da hat er mir gesagt, Sie, ich bin super zufrieden. Und ich so, aha, super zufrieden. Hab's nur wiederholt und hab halt so nachgedacht und dachte, oh Gott, was sage ich denn da jetzt? Bin jetzt so zufrieden. Und sagt er, naja, das heißt ja nicht, dass man es nicht steigern könnte. Ich so, ah, cool. Und dann ging's weiter. Also, da habe ich dann eine Technik gelernt, Stille. Stille macht manchmal ganz viel. Ich wiederhole es einfach. Gerade bei einem Einwand wie zu teuer. Es einfach zu wiederholen und sagen, teuer und einfach mal nichts sagen und die Stille für sich arbeiten lassen, kann ein probates Mittel sein. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich verkaufe, wen ich da gegenüber habe. Da brauche ich das nötige Fingerspitzengefühl. Wichtig ist halt von der Haltung her, ich versuche in der Einwandbehandlung niemanden auszutricksen, sondern denjenigen für eine weitere Perspektive zu begeistern. Haben wir auch in unseren vier Schritten drinne, Erster Schritt, annehmen. Da kann ich einfach nur sagen, hey, danke, dass Sie es gleich so offen sagen. Und dann paraphrasiere ich es nochmal, also wiederhole es nochmal in eigenen Worten und frage, kann man das so zusammenfassen? Habe ich Sie da richtig verstanden? Der nächste Schritt ist, was ist denn die logische Konsequenz? Also eine Hypothese testen. Ja? Das heißt also, Sie würden nur was ändern, wenn es Ihnen was bringt. Oder Sie haben da schon lange einen Partner. Heißt es denn, dass der alle Bereiche abdeckt? Oder gibt es da Themenfelder, die noch offen sind oder die noch bespielt werden müssten? Irgendwas, wo ich teste, kann es da weitergehen. Im dritten Schritt teste ich eine weitere Perspektive oder gewinne mein Gegenüber für eine neue Perspektive. So, mal angenommen, das würde ich ja niemandem nicht versprechen, sondern man könnte es sogar beweisen. Es gäbe da Referenzen, Case Studies, die das belegen. Nur mal angenommen, das wäre so, wird sich hier ein näherer Blick lohnen. Und dann vereinbare ich den nächsten gemeinsamen Schritt. Und ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse, dass nur, dass ich eine gute Einwandbehandlung mache, die Skepsis oder das Zögern meines Gegenübers sich so magisch in Luft auflöst. Das ist natürlich Quatsch. So eine gute Einwandbehandlung öffnet die Bereitschaft für einen nächsten weiteren gemeinsamen Schritt. Und darum ist es ja auch wichtig, so im Rhythmus seines Kunden mitzunehmen oder den aufzunehmen und dann mitzunehmen und nicht da was durchzubrechen oder durchzuboxen, weil dann spätestens im Termin oder dann habe ich den Termin durchgedrückt, dann kommt vielleicht ein Storno rein.
Vielen Dank. Also ganz, ganz viel drin. Ich fasse vor allem diese vier Schritte nochmal zusammen, weil das ist so eine Grundstruktur, die jedem helfen können, der in irgendeiner Form mit Widerständen zu tun hat. Das muss ja gar nicht nur im Verkauf sein. Das gibt es ja auch in anderen Gesprächssituationen, dass Widerstände aufkommen, dass wir erstmal in eine Annahme gehen und vor allem ein Verständnis, also mit der Haltung auch, ich will ja erstmal Klarheit haben, was steckt da dahinter? Und wichtig dabei, nicht zu sagen, ich kann sie gut verstehen, weil dann kann schnell durch das Aber und da es ja eher aufgesetzt ist, Widerstand entstehen. Dann testen wir eine Hypothese und wenn der Kunde auf diese Hypothese einsteigt, würden wir im dritten Schritt das als neue Perspektive anbieten, ihn mitnehmen in eine positive Zukunft sozusagen. Und wenn er auch darauf einsteigt, dann machen wir den nächsten Schritt. Und nächster Schritt heißt nicht immer direkt ein Abschluss, sondern es kann auch eine Terminvereinbarung sein, nächsten Schritt einfach in dem gemeinsamen Prozess zu gehen.
Ja, also es kann ja auch mal gut sein, in eine sogenannte Resonanzaussage zu gehen. Ja. Na, ich habe das Gefühl, Sie kriegen solche Anrufe öfters und irgendwie nervt Sie es, weil alle wollen Ihnen immer das und jenes und so weiter verkaufen. Also da vielleicht eine Erfahrung so ganz aus der Praxis als ganz junger Verkäufer. Weißt du, ich habe ja für einen Verlag und du ja auch. Na, da bist du ja später dazugestoßen. Und ich weiß, ich habe dich da ein bisschen genötigt mitzuverkaufen. Und gleichzeitig denke ich, dass für einen Verlag verkaufen, allein das Wort Verlag zu sagen am Telefon, das hat schon einen Widerstand ausgelöst. Und das war ja manchmal so, man rief an, ich sage, ja, grüße Sie, Abulela, Tarek Abulela von. Und dann war schon so, also wirklich so ein tiefes Seufzen, dass du gemerkt hast, okay, der ist so richtig begeistert. Und dann habe ich gemeint, Mensch, ich merke schon, Sie sind so richtig, richtig begeistert. Sie freuen sich, dass schon wieder jemand von einem Verlag anruft. Wahrscheinlich rufen ganz viele Leute an und versprechen Ihnen immer, wenn Sie bei Ihnen eine Anzeige schalten, regnet es goldene Azubis. So oder so ähnlich. Wir haben damals Nachwuchsmarketing verkauft. Und da haben die Leute oft gelacht und haben gesagt, ja, genau, so ist es. Und ich glaube, so ein bisschen mit das Ganze auf einer Metaebene oder mit Humor aufzunehmen, ja, es gibt ja auch so Ansätze, die sagen, hey, das ist ein sogenannter Kaltakquise-Anruf, darf ich wenigstens sagen, was Sie nicht kaufen wollen. Dass manche lachen und sagen, ja, das können Sie ja machen. Und dann klingt es vielleicht doch spannend. Wenn man sich da selber nicht ganz so ernst nimmt und es wirklich als Spiel sieht, dann entkrampft es einen selber und, glaube ich, das Gegenüber. Weil eine Sache ist ja immer klar, da ruft jemand Fremdes an, da geht jemand Fremdes auf mich zu. Und gerade im B2B oder auch im B2C, meistens geht es dann nicht darum, dass mir jemand was schenken will, sondern dass jemand mir ein Angebot machen will. Und das ist völlig in Ordnung.
Ja, und jetzt nehmen wir mal an, ja, ich habe das viel geübt, viel trainiert, habe mir verschiedenste Varianten aufgebaut. Möglicherweise sowas, was du gerade angesprochen hast, wenn wir jetzt einen Einwand öfters hören, dass ich den schon mal vorwegnehme, dass ich das anspreche, bevor es der Kunde sagen kann, so nach dem Motto, Mensch, wahrscheinlich rufen die ihn jeden Tag ganz, ganz viele an und sie denken sich, oh, wunderbar, was gibt's denn jetzt hier wieder? Und wenn sie nur das machen würden, hätten sie wahrscheinlich gar keine Zeit für ihre aktuelle Arbeit. Das wäre so ein klassisches, ich nehme es schon mal vorweg, bevor der Kunde es sagen kann.
Ja.
Jetzt nehmen wir an, ich habe das viel trainiert, bin da echt gut und schaffe es in dem Fall eben auch gut, mit dem Kunden so einen guten Rhythmus zu haben. Jetzt gibt's ja manchmal so Kunden, die fangen mit einem Einwand an, dann behandle ich den. Dann kommt noch ein Einwand und ich behandle den und dann noch ein Einwand. Und jetzt ist ja die Frage, wie viele Einwände behandle ich denn? Also wie lange bleibe ich denn dran? ohne dass die Stimmung nachher schlecht wird und der dann vielleicht keine gute emotionale Verbindung mehr zu mir hat. Was ist denn da dein Tipp?
Also wenn es darum geht, wie viele Einwände ich behandle, dann gibt es da nur eine Antwort, alle. Jetzt hast du in deiner Frage natürlich schon die Antwort vorweggenommen. Mhm. Solange die Stimmung gut ist, kannst du weitermachen. Es gibt ja Menschen, die sind so kritische Skeptiker. Wir teilen das immer in so eine gaussische Normalverteilung ein. Es gibt, wenn es mal kurz durchgeht, na, stell dir so eine Gaussklammer vor.
Ja.
Also eine Gausskurve. Und in dieser Gausskurve, so das erste Viertel, das ist ein ganz kleiner Anteil, ist einfach nicht die Zielgruppe. Du merkst im Gespräch, hatten wir ja auch in unserer Kampagne mal, das sind einfach Menschen, da wissen wir genau, die werden sich das nicht kaufen können. Das passt auch nicht ideal. Das ist keine Zielgruppe. Hier lohnt sich's gar nicht, in eine Einwandbehandlung zu gehen. Das ganz rechte Ende von dieser Gausskurve ist dann so verheiratet mit Wettbewerb. Das wäre so bei uns, mein Bruder ist Verkaufstrainer und ich bin bei dem. Oder mein bester Freund. Dann, bei besten Freund würde ich vielleicht noch ins Rennen gehen. Ne, wenn es dann die eigene Frau, Partnerin, Partner ist, dann weiß ich nicht.
Ja.
Und dann kommt der größte Anteil. Da gibt es so für mich die einfach Interessierten. Die bringen so einen Einwand. In der Regel, und wenn du den auf eine charmante Art und Weise überwindest, dann hast du meistens einen Termin oder zumindest einen nächsten Schritt. Die Kunden sind sehr, sehr beliebt bei vielen Verkäufern und Verkäuferinnen, weil es einfach ist, Termine zu kriegen. Mhm. Ich finde die auch gut und gleichzeitig kenne ich sehr wohl die Gefahr. Weil wenn es für mich super einfach ist, ist es für den ganzen Wettbewerb, meine Marktbegleiter, auch sehr einfach, dort Termine zu kriegen. Mhm. Darum finde ich die Zielgruppe der kritischen Skeptiker und Skeptikerinnen ganz spannend. Die bringen nicht so 2 bis 3 Einwände am Stück. Die finden sogar das Spiel. Die sind so nach dem Motto, come and get me. Also du musst dich schon anstrengen für einen Termin mit mir. Die wollen ja testen, wer ist da mein Gegenüber. Wenn ich diese Kunden gewinne, ich sage dann immer, das ist super, weil dann habe ich Kunden mit einer eingebauten Firewall gewonnen. Das heißt, da kommt nicht so leicht jeder oder jeder ran. Das heißt, darum schätze ich das auch, wenn Kunden durchaus kritisch sind. Ich sage das auch manchen meinem Gegenüber im Gespräch und sage, ja, ich merke schon, sie sind jemand, der genau prüft, wo er seine Zeit investiert. Und das ist auch in Ordnung, weil ich stelle mir immer vor, wenn mich hier jemand anruft, und es hat ja wirklich zugenommen, vor allem seit wir auch so viel Werbung machen, wir ein bisschen bekannter werden, ich kriege ja fast täglich irgendeine E-Mail, irgendein Angebot, und dann gibt's welche, die im Follow-up, also die sind ja sehr, sehr hartnäckig, und dann gibt's so Maschen, die finde ich gut, und manche, da sage ich, ja, ist ein bisschen schwierig. Also manche, die tun ja so, als ob wir uns total gut kennen. Ich kriege dann immer so Meldungen, ruf den oder den zurück, und ich frage dann, wer ist denn das? Und das ist dann lustig, manche, die sind dann so überzeugt von ihrer Masche, die hinterlassen ja gar keine Kontaktdaten so richtig. Weil die dann so sehr tun, dass wir uns kennen. Dann schreibt auch sich niemand was auf. Und dann, ich kenne den gar nicht. Ja, nö, weiß jetzt auch nicht, von welcher Firma oder so. Das ist dann wirklich Pech. Also von daher ist es ein Game. Und aus dem Grund ist es schon wichtig, einige Einwände in guter Stimmung, also in guter eigener Stimmung überwinden zu können, weil es fängt ja immer bei mir an, wenn ich mich total persönlich zurück- oder abgelehnt fühle. Ich möchte ja niemandem was aufdrängen, ist ja oft so das Thema bei einer Einwandbehandlung.
Ja.
Dann finde ich es total natürlich schwierig, weil dann habe ich schon eine schlechte Stimmung. Und das spürt ja mein Gegenüber, wenn ich so einen auf beleidigte Leberwurst mache. Und darum ist es immer gut zu sagen, ja, Einwände sind ganz normal, das ist ganz natürlich. Und ich verstehe es eher so als kritisches Hinterfragen meines Gegenübers. Ich verstehe es eher als Interesse. Ich reframe das für mich. Ja. Und dann, wenn die Stimmung stimmt, weitermachen. Wenn die Stimmung kippt, dann müssen wir was anderes machen.
Was machen wir denn dann? Also jetzt nehmen wir an, wir haben ein paar Einwände behandelt und Stimmung kippt so ein bisschen. Was würdest du tun?
Ja, dann gehe ich tatsächlich auf die Metaebene, weil ich weiß ja, ich meine, das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Früher war ich dann so, Einwandbehandlung voll krass, jeden Einwand bis zu Ende. Und dann, wenn du dann auch noch ein bisschen ehrgeizig und wettkampforientiert bist, dann willst du irgendwo gewinnen. Mhm. Und das ist einerseits gut und einerseits macht halt eins, dann bist du vielleicht zu sehr dran. Also dann lässt du nicht mehr los. So nach dem Motto, never give up. Da gibt's ja dieses Bild von dem Storch, der diesen Frosch verschluckt hat und der Frosch wirkt noch so aus dem Maul raus.
Okay.
Hast du nicht gesehen? Noch nie gesehen?
Nee.
Ich finde das
so.
Müssen wir nachher mal googeln. Ja, das ist wirklich, da musste ich lachen, weil das war tatsächlich so mein Vorgehen früher. Ich war da wirklich sehr, sehr hartnäckig. Und dann haben mir auch schon Kunden gesagt, Herr Bolela, was am Nein haben Sie nicht verstanden? Und ich weiß noch, wie ich dann so frech war und habe gesagt, der Mittelteil war undeutlich. Und dann hat er einfach aufgelegt. Und dann war ich ja so drauf, dass ich wieder angerufen habe und gesagt, die Verbindung war weg. Nein, ich habe aufgelegt. Ja, warum machst du denn sowas? Also, da wirklich schmerzbefreit. Und das ist natürlich so eine Art von Vertrieb, je nachdem, mit wem du zu tun hast, da kannst du es dir natürlich auch ein bisschen versauen. Mhm. Gleichzeitig sage ich, in der Regel haben wir nicht das Problem, dass die Leute zu mutig sind, sondern ganz oft die guten Leute, denen ich wünschen würde, dass sie ein bisschen hartnäckiger sind, weil ihre Dienstleistung ist total gut. Weil es sind ja immer die, die fragen, oh, ich will nicht zu aufdringlich wirken, ich will so eine Situation vermeiden. Die müssen sich da am wenigsten Sorgen drüber machen, weil die ja so eine automatische Bremse eingebaut haben an der Stelle. Mhm. Denen würde ich mehr Mut wünschen. Wenn du es mal übertrieben hast, dann finde ich, es gibt was ganz, ganz Machtvolles, finde ich eh wichtig, das zu können. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, sich zu entschuldigen. Also einfach so nach dem Motto, Mensch, Herr Nessel, ich glaube, ich habe es mit einer Hartnäckigkeit an der Stelle übertrieben. Kann das sein?
Ja, das ist so.
Ja, und dann sage ich, sieh, das tut mir leid, das war gar nicht meine Intention. Da sind die Pferde wahrscheinlich mit mir durchgegangen. Dann entschuldige ich mich lieber und sage, wissen Sie, vielleicht lassen wir es dann bis hierher gut sein, weil eine Sache finde ich immer wichtig. In der Sache möchte ich Sie natürlich absolut gewinnen. Als Menschen möchte ich Sie nicht verärgern. Das ist nicht meine Absicht, darum Entschuldigung. Und was halten Sie davon, wenn wir die Tür angelehnt lassen, anstelle sie zuzuschlagen und zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal sprechen? Und dann merke ich, da sind die Menschen meistens okay damit, weil die merken, du machst deinen Job. Wenn du mit Entscheidern, Entscheiderinnen sprichst, die finden es ja teilweise gut, dass du so ein bisschen hartnäckig bist, weil sie es sich von ihrem eigenen Vertrieb selber wünschen würden. Das ist nur meine Erfahrung gewesen. Natürlich kannst du auch hier wieder Einwandbehandlung machen. In so einem Kurs bringe ich den Leuten dann noch was bei, wie man aus dieser Hartnäckigkeit wieder eine Stärke macht. Das ist dann für die, die sich da unseren Kurs mal angucken wollen und da mal reinschauen wollen. Da gehen wir dann tiefer drauf ein. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen des Podcasts sprengen. Man muss ja immer aufpassen bei solchen Techniken. Wenn man die einmal gehört hat und denkt, oh, jetzt kann ich die und dann ausprobiert, dann geht's manchmal kolossal schief. Du kannst ja kein YouTube-Video anschauen, wie du irgendwie einen chirurgischen Eingriff machst und dann selber nachmachen. Und aus dem Grund empfehle ich da, sowas auch wirklich zu üben, dass das total gut klingt. Aber ich glaube, du hast eine Frage, die du mir stellen möchtest. Zumindest.
Ich habe zwei Dinge, die mir jetzt gerade, also eine Sache, vielen Dank für die Idee auch, wie schaffe ich es dann, wenn ich jetzt merke, ich habe schon ganz viele Runden gemacht und bevor es da die Stimmung kippt, da eine gute Beziehungsebene zu haben, weil, und das haben wir auch beim Verlag oder auch jetzt, wenn wir jetzt über unseren Kurs sprechen oder andere Themen, es ist ja manchmal so, da ist jetzt gerade bei dem Kunden einfach nicht der richtige Zeitpunkt, ist vielleicht irgendwas Privates, ist was in der Firma, wir wissen es ja nicht immer. Und wir haben ja ganz häufig, wenn wir dann in einer guten Stimmung uns verabschieden und ein halbes Jahr später beispielsweise uns wieder melden, schon ganz häufig die Erfahrung gehabt, dass dann auf einmal die Leute offen sind, wir einen Termin machen und daraus dann jahrelange Zusammenarbeit entsteht. Also es braucht ja manchmal einfach auch das richtige Timing.
Ja, richtiges Timing. Und ich merke, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Es gibt so eine Tendenz momentan im Verkaufen, werde auch manchmal angerufen und dann so, wenn du den ersten Einwand bringst oder so ein, ja, das heißt also, du möchtest nicht erfolgreicher sein. Oder das heißt, du möchtest lieber in der Sicht, du möchtest auf Social Media unsichtbar sein oder du möchtest belanglos sein oder du hast keine Ziele im Leben. Also gleich so sehr aggressiv und so jemand in seinen Werten oder seinen Grundmotiven so anzugreifen, dann denke ich mir immer, was denkst du, was jetzt da, was soll ich jetzt sagen? Ja, du hast recht. Ich bin ein ganz armes Würstchen, ich bin voll der Idiot, ich sollte mit dir zusammenarbeiten, um endlich mal großartig zu werden. Also Kunden und Kundinnen beleidigen, also ich kenne provokante Therapie, ne, oder provokante Interventionstechniken, auch im Coaching, ja. Und da gibt es halt eine Maßgabe, die Beziehungsebene muss stimmen und man muss sich mal grundsympathisch finden, um sowas durchzuführen, halte ich in der Einwandbehandlung für eine ganz, ganz, ganz schwierige Kiste, weil da merke ich, okay, da ist jemand beleidigt, weiß nicht mehr, wie es weitergeht und dann wird er vielleicht unverschämt oder sie. Und ist dann ein bisschen so aus der Verzweiflung getragen. Das finde ich dann wieder nicht gut. Eine charmante Hartnäckigkeit dran zu bleiben, auch vom Timing. Du kannst ja alles fragen. Ich werde immer gefragt, ja, kann ich das denn fragen? Und dann sage ich ja, natürlich. Also ich frage immer ganz viel. Wenn jemand sagt, ja, da arbeiten wir mit jemandem zusammen, dann sage ich, aha, mit wem arbeiten Sie denn da? Ja, da gibt es die sagen, naja, das verrate ich Ihnen doch nicht. Oder welche, die sagen, ja, wir arbeiten da mit Firma sowieso und sowieso zusammen. Dann sage ich, ja, wie lange denn schon? Was machen Sie denn mit denen alles schon? Also meine Haltung ist, ich bin da einfach interessiert, neugierig, aufgeschlossen. Und für mich ist es ganz natürlich, ich frage es einfach. Wenn jemand sagt, ja, wir haben unser Budget schon verplant, dann sage ich, wie viel Budget haben Sie denn im Jahr? Also fragen darfst du immer alles. Wenn dann jemand sagt, ja, aber das sage ich Ihnen doch nicht, dann sage ich, ja, schade. Für manche meiner Kunden, dann sagt er, warum wollen Sie das überhaupt wissen? Dann sage ich, weil wir natürlich viel Erfahrung haben. Wir haben auch Empfehlungen, wie viel man dafür investieren kann, was sich bewährt hat. Das habe ich beim Verlag ganz oft gemacht, wie viel Budget die im Nachwuchsmarketing haben. Und habe mit denen dann tatsächlich irgendwann mal auch ihren Marketingmix durchgesprochen. Also ich habe auch über andere Medien gesprochen mit denen. Also wieder so in ein Berater sein, mir Vertrauen aufbauen, auch über meine Expertise, die ich in dem Bereich habe, ihnen weitergeholfen. Also die haben was gelernt im Verkaufsgespräch. Und das ist natürlich die hohe Schule, wenn du schaffst, dass dein Kunde sagt, Mensch, das war ja ein super Gespräch, also dass das Verkaufsgespräch schon einen Mehrwert hatte.
Vielen Dank, also auch nochmal für diese Ergänzung. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang da weiter sprechen.
Ich liebe das Thema,
weißt du? Ich merke, das ist so, da kommt richtig diese Freude auch auf, was das Thema ja auch ausmacht. Und am Schluss ist es ja genau das Thema. Und also ich finde es auch immer so, natürlich ist es schön, wenn du einen Kunden anrufst und alles läuft durch und du machst sofort Termin und so weiter. Und gleichzeitig, wenn dein Kunde mal so ein bisschen skeptisch ist und du es dann schaffst, durch eben diese neugierige Haltung auch zu verstehen, was steckt da dahinter, welches Interesse ist da wirklich und wie können wir da Lösungen finden. Und das dann machst, das fühlt sich fast noch ein Ticken besser an für einen persönlich. Ja,
ja, wenn du wettkampforientiert bist, ist das so.
Ja.
Wenn du natürlich sehr harmoniebezogen bist, dann magst du natürlich nicht diese Ablehnung.
Ja, Punkt, ja.
Und da möchte ich auch alle, die da so unterwegs sind, weil das haben wir ja ganz oft, diese Frage, ja, darf ich sowas fragen, kann ich das machen? Auch in der Verhandlung mal hart in der Sache zu bleiben, haben ja viele das Gefühl, das macht die Beziehung kaputt. Mhm. Und gleichzeitig möchten ja Menschen, gerade wenn du Dienstleistungen, wenn du Beratung oder sonst was verkaufst, die möchten ja auch durchaus Menschen, die hinter einer Sache stehen, also auch committed sind dafür und nicht einfach so nach dem Motto, ja gut, dann halt nicht. Und da so der Appell an alle, die so sagen, oh je, da möchte ich lieber nicht die Beziehung gefährden. Eine gute Beziehung, weil gerade Menschen, die sehr viel Wert auf eine Beziehung legen, die pflegen die ja sehr stark mit ihren Kundinnen und Kunden. Und eine gute Beziehung, habe ich gelernt, ist auch mal belastbar. Und da kann man auch mal was ansprechen, was vielleicht ein bisschen kritisch ist. Eine gute Beziehung hält auch mal einen Konflikt aus. Und darum, im Sinne der Sache, die beste Lösung für den Kunden auch mal in einer Einwandbehandlung besprechen. Weil das erlebst du, das erlebe ich, das erlebst du, der da jetzt zuhört. Manchmal haben Kunden irgendwelche Ideen, da sind sie sehr überzeugt davon und du selber weißt aufgrund deiner Kompetenz die Idee, das geht kolossal schief, das ist nicht das Richtige. Und dann haben wir auch die Pflicht, zumindest nach meinem Dafürhalten, lieber mal Nein zu sagen zu einem Projekt und im Sinne der Sache jemanden von einer besseren Lösung zu überzeugen. Und ja, da muss ich auch mal mit Widerstand umgehen können und das auch mal aushalten können, dass jetzt die Beziehung vielleicht mal kurz angespannt ist. Und unser Gegenüber merkt ja auch, hey, der macht es ja nicht, weil er hier klugscheißern will oder weil er nur die eine Lösung hat, sondern der macht es zu meinem Besten. Das muss immer die Haltung und die Intention sein, um ins Rennen zu gehen. Und wenn ich was nicht kann oder wenn wir was nicht können, das diskutieren wir ja, das weißt du ja in unseren Montagsmeetings immer wieder, wenn wir nichts anbieten können, dann suchen wir jemanden, der es anbieten kann. Und wenn wir da niemanden finden, dann sagen wir einfach, nein, können wir nicht, haben wir keine Idee zu. Ist viel schlauer, als dann irgendeine Grütze zu machen. Weil sonst bist du nachher einer von denen, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank, Tarek. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, gut, ergibt alles Sinn für mich, finde ich total spannend. Wie kann ich denn jetzt üben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wo habe ich so einen Raum, dass ich genau diese Dinge immer mehr auch in die Psychomotorik bekomme? Was kann so jemand jetzt tun?
Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, was du machen kannst. Eine Möglichkeit, die finde ich total gut, mit sich selber trainieren. Mhm. Also ich spiele ganz oft Verkaufsgespräche mit mir durch. Ich bin ja oft genug beim Autofahren. Und ich spiele die nicht nur in Gedanken durch, sondern ich spreche die tatsächlich, weil ich merke, es macht einen Unterschied für mich. Und ich mache dann so Einwandbehandlung mit mir selber. Oh, danke, nein, danke, Herr Boleda, da bin ich zufrieden. Dann sage ich, danke, dass Sie so oft ansprechen. Also ich gehe mit mir selber in in Dialog. Ich kann auch das Level bestimmen. Das ist eine Übung, die ist total kostenfrei. Ich meine, wenn ich andere Leute dann beim Autofahren sehen, dann denken die, okay, er ist halt mit der Freisprechanlage fleißig am Telefonieren. Als ich das früher gemacht habe, haben die gedacht, guck mal, der Irre, der redet mit sich selber.
Es wird zumindest nie langweilig.
Auf jeden Fall, hast immer eine gute Unterhaltung. Dann, was wir natürlich anbieten, was ich auch ganz klar empfehlen kann, ist, gehst du einfach auf www.ludoki.com/Termine. Da bieten wir auf spielerische Art und Weise 3,5-stündige Trainings an, Hochfrequenztraining, Rollenspiel, da kannst du dich ausprobieren. Da finden regelmäßig Termine statt. Das ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr günstig, ist mal so reinzuschnuppern. Und vor allem, du kommst auch mal mit Verkäuferinnen und Verkäufern aus anderen Branchen zusammen und siehst, wie die es machen. Ja, ob jemand da Filmprojekte verkauft, Grafik verkauft, Webseiten macht. Dann hatten wir mal jemand, der macht so DSGVO-Beratung. Also alle möglichen Menschen sind da drin, die ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen. Und du merkst, wie gehen die vor. Du merkst auch, wie oft das ähnlich ist. Das ist eine gute Geschichte. Und dann haben wir natürlich auch unseren Kurs Umgang mit Widerstand. Da kannst du auch schauen, dass du dir den besorgst. Gehst einfach auf uns zu. Was wir immer empfehlen, einfach mal ein Kontaktformular ausfüllen auf sales-couch.de/Termin mit Tarek, zusammengeschrieben. Dann melden wir uns bei dir und schauen, was der richtige Weg für dich ist. Weil da haben wir mittlerweile sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und hören dann auch schon raus und können dir eine klare Handlungsempfehlung geben, was wir dir als nächstes empfehlen. Ich habe auch schon im Gespräch jemand gesagt, jetzt üb erstmal mit dir selber, üb mit deinen Kollegen. Und wenn du das ein bisschen gemacht hast, dann ist der Kurs das Richtige für dich.
Vielen Dank. Also ein Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal viel Erfolg dir da draußen beim charmanten Umgang mit Widerständen, beim Aufzeigen von neuen Perspektiven für deine Kundinnen und Kunden und freuen uns, wenn du auf einem der genannten Kontaktkanäle, Ideen, Möglichkeiten, die wir da haben, dass wir uns noch näher kennenlernen. Du kennst uns jetzt schon ein bisschen und wir freuen uns, dich dann noch besser kennenzulernen. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Kim. Hast du toll durch das Programm geführt. Dir wünschen wir einen umsatzstarken Tag. Over and out. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar. Und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.